Good morning, meine einzige englische Wörter. Kann ich das irgendwie? Okay. Gut, ich halte es lieber, dann hörst du besser nach. Ich hoffe, ich möchte gerne am Anfang die zwei Predigttexte vorlesen. Ich möchte dazu sagen, ich lese meine Bibel auf Englisch und ihr denkt wahrscheinlich, normal, du bist Engländer. Obwohl es ist für mich ziemlich neu, dass ich das tue. Ich habe immer auf Deutsch meine Bibel gelesen und erst vor, ich weiß es nicht genau, 7 oder 8 Monate bekam ich die Erlaubnis, dann auf Englisch meine Bibel zu lesen. Wahrscheinlich hat Gott in seiner Weisheit gedacht, endlich, David, es ist Zeit, dass du etwas verstehst. Und so ist es geworden. Und ich verbringe ziemlich viel Zeit, dann eine Übersetzung zu finden. Die Sprachen sind anders, Englisch und Deutsch. Und ich verbringe ziemlich viel Zeit, eine, was für mich akzeptable Übersetzung ist auf Deutsch und ich benutze verschiedene Übersetzungen, Luther, Schlachter und dann die neue evangelische Übersetzung. Und ich werde das sagen, welche Übersetzung ich gerade vorlese. Ich möchte gerne die beiden Texte, Predigttexte vorlesen. Einer haben wir gerade gehört von Holger, als er gebetet hat in einem Beispiel von geistlicher Leitung. Ich glaube, das war Psalm 37, Vers 3. Hoffe auf dem Herrn und tu Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Das hast du gebetet, Holger. Nee, sag nicht sorry für eine Leitung vom Heiligen Geist. Und der zweite Text, das ich vom Schlachter genommen habe, kommt von Johannes, Kapitel 12, Vers 2. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Ich möchte gerne beten. Ich danke dir, Vater, dass ich hier heute Morgen stehen darf. Ich danke dir, dass diese Gemeinde mich kennt, dass diese Gemeinde meine Vergangenheit kennt, dass es keine Geheimnisse gibt. Und wenn es mir gelingt heute Morgen, was dir in mir schon gelungen ist, dann ist das ein kräftiges Zeugnis für dich, für deine Treue, für deine Gnade und vor allem für deine Liebe. Ich danke dir, Vater. Amen. Ich liebe diese Gemeinde. Ich liebe es wirklich. Ich liebe diese Gemeinde. Ich liebe die Menschen, die in dieser Gemeinde sind. Es ist jetzt fast 17 Jahre genau in diese Gemeinde, damals in der großen alten Fähre, dass ich das Licht von Jesu das erste Mal in mein Leben gesehen habe. Ich habe ihm mein Leben gegeben. In diese Gemeinde war dann meine Taufe. In diese Gemeinde mein Hochzeit. Sehr viele Hochs erlebt in diese Gemeinde, auch Tiefs. Und auch in Zeiten, die sehr schwierig waren und wo ich Fehler gemacht habe, ich habe nie daran nachgedacht, diese Gemeinde zu verlassen, eine andere Gemeinde zu suchen. Eines, das ich von Anfang an von Gott gelernt habe, ist Treue. Gott ist treu und er erwartet von uns, dass wir auch treu sind. Und ich bin immer in dieser Gemeinde geblieben, auch in Zeiten, wo ich nicht hier war. Ja, ich liebe einfach diese Gemeinde. Aber egal wie sehr ich diese Gemeinde liebe, diese Gemeinde ist nicht und kann nicht meine Beziehung zu Gott sein. Meine Beziehung zu Gott ist getrennt komplett von dieser Gemeinde. Ich würde so weit gehen, als zu sagen, diese Gemeinde hat überhaupt keinen Einfluss auf meine Beziehung zu Gott. Ich werde versuchen, das zu erklären und anhand erstmal die erste Text, das ich habe, das kommt von der Luther Übersetzung. Ich lese es noch einmal vor. Hoffe auf dem Herrn und tu Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Das Land ist natürlich Kanaan. Das Land ist das Land, das Gott sein Volk Israel versprochen hat. Und das Land ist das Land, das das Volk abgelehnt hatte, weil die Angst hatten. Die Geschichte kennen wir alle und ich werde diese Geschichte nicht noch einmal erzählen, aber das Volk hatte Angst und wollte nicht in das Land einziehen und das Land einnehmen. Und da sehen wir sofort, dass Glaube an Gott allein nicht ausreicht, Ängste dieser Welt zu überwinden. Wir brauchen mehr. Und es gibt, man kann es nachlesen, in 2. Mose 33 eine schöne Geschichte, dass das meiner Meinung nach erklärt. Mose war schon auf Sinai, ist das richtig ausgesprochen? Meine Tochter hat mir das gestern gesagt, Sinai. Ich habe gesagt, nee, schon, Sinai. Nee, Daddy, Sinai. Ich erkläre ein bisschen mehr nachher. Mose war schon auf Sinai und Gott hat ihm seine Pläne erklärt. Gott hat seine Liebeserklärung mit seinem Finger auf Tabletten von Stein aufgeschrieben. Und er hat zu Mose gesagt, geh mal wieder runter. Das Volk macht Blödsinn. Er geht runter. Die haben Blödsinn gemacht, das wissen wir alle. Die Steine kaputt gegangen. Und Mose und Gott ziemlich enttäuscht. Und Mose baute ein provisorisches, das ist wichtig, Zelt der Begegnung außerhalb der Lager. Es war weit außerhalb. Und das Volk, wenn die beten wollten, in Zeiten, wo Mose nicht im Zelt war und Gott in seiner Wolke auf Sinai, das Volk musste rausgehen aus dem Lager, um zu beten. Als Mose im Zelt war und die Wolke kam runter, das Volk ist im Lager geblieben, jeder am Tor seines Zeltes, und da haben die Gott gelobt und da haben die gebeten. Solange Mose im Zelt war und die Wolke am Zelt war. Und dann ist die Wolke wieder hochgegangen. Mose ist rausgekommen und jemand ist reingegangen im Zelt. Das war Joshua. Und wir sehen von dieser ganzen Geschichte, die Grenzen in das Volk. Und wir reden jetzt von Glaube. Glaube an Gott und was er tun könnte. Das Volk wollte nicht, dass Gott sie verlässt. Das wollten sie nicht. Die haben gebetet am Zelt, die haben gebetet am Tor des eigenen Zeltes, als Gott mit Mose geredet hat. Die wollten nicht, dass Gott sie verlässt. Die glaubten an Gott. Aber es gab Grenzen. Erstens war, was im Alten Testament ganz, ganz oft vorkommt, eine große Distanz zwischen Gott und Volk. Das sieht man, wo Mose sein Zelt aufgebaut hat und wo das Volk war. Und Grenzen, indem, dass sie, obwohl die wussten, dass Gott schon Vergebung ausgesprochen hat, die waren nicht bereit, Buße zu tun. Die wollten nicht, dass Gott sie verlässt, aber die haben kein Buße getan und Grenzen waren da, indem sie nicht länger als 40 Tage und 40 Nächte warten könnten auf Mose, bevor sie gesagt haben, er kommt nicht wieder. Das sind Grenzen. Grenzen, dass Gott enden möchte. Grenzen, die da waren. Joshua, und ich bin kein Theologe, wenn ich die Bibel lese, ich lese mit meinem Herzen. Joshua war anders. Joshua, als Mose rauskam aus dem Zelt, ist reingegangen. Wir lesen, und ich habe die neue evangelische Übersetzung ausgewählt, das ist in Mose 33, Vers 11. Joshua, es geht um ihn, er blieb ständig im Zelt. Es gibt ein paar Kommentare, dass ich irgendwann gelesen habe, warum er im Zelt war. Einige sagen A, einige sagen B. Als ich das gelesen habe, ich habe nur gedacht, wie schön das war, im Zelt zu sein. Weil Gottes Gegenwart, so stelle ich mir das vor, so stark war, dass als er im Zelt war, er könnte einfach da in Gottes Gegenwart bleiben. Und Joshua hat ein Herz Gottes. Joshua war Mose treuer Diener, der hat ihn begleitet, nicht hoch auf Sinai, aber bis Sinai, Sinai, Schone, wo bist du? Und er war im Zelt und er hat ein Herz Gottes. Nicht leider wie das Volk. Meine Tochter, gestern, wir haben über Mose gesprochen, die haben in der Schule gerade die Geschichte Mose durchgemacht und sie hat mich ein paar Sachen gefragt, deshalb kam es zu Sinai, wo sie sagte zu mir, weil ich habe gefragt, kannst du mir erzählen von Mose? Und sie erzählte genau, was passiert ist, wie Mose zurückgekommen ist und was das Volk gemacht hat. Und sie sagte zu mir über das Volk Israel, das waren Vollidioten, ne? Ich sag, ja, Schone, das waren Vollidioten. Das waren Vollidioten. Aber Joshua hat ein Herz Gottes. Und im Endeffekt, Gott wollte von Anfang an, dass Leute sein Herz suchen. Er wollte nichts anderes als das. Er wollte immer Gemeinschaft mit uns haben. Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 3, Vers 8, als Gott im Garten Adam und Eva sprechen wollte. Man sieht das im Alten Testament, trotz Distanz zu Gott, eine Reihe von Männer und Frauen Gottes, die Gott immer und Gottes Herz immer gesucht haben. Von Henoch, mein persönlicher Held, Abraham, Daniel, Ruth, David, die großen Propheten, Jesaja, Jeremia, das sind Menschen, die immer Gottes Herz gesucht haben. Und haben wir auch heute von Barbara in Psalm 50 gehört, genau was Gott möchte. Und die Frage ist einfach, geben wir ihm das auch heute? Weil das Land ist immer noch da. Und wir stehen vielleicht genau wie das Volk vor tausende Jahren jetzt. Wir stehen und gucken auf das Land und Gott verspricht, uns zu ernähren Und die Frage ist, nehmen wir das Land ein? Und wie steht es mit unser Glauben heute an Gott? Ich möchte von Hebräer 3 ab Vers 15 bis Vers 19, und es geht um eine Beziehung zu Gott. Vers 15: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leibe in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten, zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen könnten wegen des Unglaubens. Wegen kein Glauben, wegen kein Gemeinschaft mit Gott. Und das ist die Frage, dass wir heute als moderne Christen antworten müssen: Wie sieht es mit unserem Glauben aus? Und wo sind wir anders als damals? Und was ist eine Beziehung mit Gott? Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, diese Gemeinde bedeutet nicht für mich eine Beziehung oder meine Beziehung zu Gott. Gott möchte, dass ich hierher komme. Er segnet mich. Er möchte, dass ich eine Gemeinde gehöre. Er möchte, dass ich Gemeinschaft in einer Gemeinde habe. Er möchte, dass wir einander lieben. All das möchte er. Aber es ist nicht meine Beziehung zu Gott. Alles, was ich in der Gemeinde tue, ist nicht aber meine Beziehung zu Gott. Es gibt 3 Veranstaltungen, woran ich teilnehme. Hauskreis alle 2 Wochen, Gebetskreis einmal die Woche, und das Juwel überhaupt, die Seniorenkreis einmal im Monat. Ich bin der Jüngste, ich bin ein junger Hüpfer. Hannelore hat zu mir gesagt vor einiger Zeit: David, ich bin sehr froh, dass du jetzt zu unserem Kreis kommst. Du bist unser Nachwuchs. Und mein erster Gedanke war, endlich angekommen. Mit 62, ich bin angekommen. Nur in Gottes Reich kannst du mit 62 Nachwuchs sein. Und das ist die Wahrheit. Und es ist gleichzeitig meine Lieblingsveranstaltung, weil mit diesen Männern und Frauen Gottes zu sitzen, ist ein Segen. Albert hatte mich eingeladen, als ich noch in der Einrichtung war, hier in diese Straße. Und ich bin erstmal nicht hingegangen. Und als ich dann umgezogen bin nach Lübeck von Travemünde, als ich raus aus der Einrichtung kam, Gott hat mich erinnert an seine Einladung und ich bin hingegangen und ich bin so froh, dass ich hingegangen bin. Ich habe sogar meinen Lieblingsplatz, wo ich sitze, mit am liebsten Albert dann auf meiner linken Seite und Helga gegenüber von mir. Es ist einfach, findet es morgen statt, ja? Ja. Das ist 10 Uhr, Seniorenkreis morgen früh. Das ist einfach ein Segen. Aber all diese Dinge, das ich mache, das ist nicht meine Beziehung zu Gott. Meine Beziehung zu Gott ist und muss getrennt sein. Gott segnet mich. Gott segnet mich, dass ich mich entschieden habe, meine Freizeit so zu verbringen. Ich verbringe meine Freizeit mit und in Veranstaltungen dieser Gemeinde. Sonst tue ich gar nichts. Nix. Das ist ein Segen. Aber es ist nicht meine Beziehung. Und manchmal, wir sind so beschäftigt mit der Gemeinde und mit anderen Veranstaltungen, dass wir vergessen, das Wichtigste überhaupt. Und das ist in dieser persönlichen, enge, intime Zeit mit Gott. Nichts kann das ersetzen. Nichts. Und wenn ich das nicht habe, kann ich nichts für diese Gemeinde tun. Ich sage, dass diese Gemeinde nichts mit meiner Beziehung zu Gott zu tun hat, aber meine Beziehung zu Gott ist sehr bedeutungsvoll für diese Gemeinde. Gott ist nicht hier in diesem Gebäude. Gott ist hier in meinem Herzen. Gott, als ich zu Jesus gekommen bin, Gott hat mir seinen Heiligen Geist gegeben, geschenkt. Und er lebt in mir. Und vieles wird über den Heiligen Geist gesprochen an christlichen Stammtischen. Aber der Heilige Geist ist Gott. Und er wohnt in mir. Ein Geschenk. Ein Gnadengeschenk. Aber es ist meine Verantwortung, ihn zu beleben, sein Macht in mir ist meine Verantwortung. Entweder ich verbringe meine Zeit und rede über den Heiligen Geist, oder ich verbringe meine Zeit und ich rede mit meinem Vater im Himmel durch den Heiligen Geist. Und er hat Macht in mir. Ich habe ein Buch bekommen, ein Geschenk von einem sehr liebevoller Glaubensschwester, und sie hat mir dieses Buch zum Geburtstag geschenkt, und ich bin sehr froh darüber, obwohl ich eine sehr gespaltene Beziehung habe zu Sekundarliteratur. Und das wusste sie. Ich glaube, ihr Mann hat das erzählt. Und trotzdem hat sie mir dieses Buch geschenkt zum Geburtstag. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Ich hatte Besuch nachmittags. Ich legte das Buch hin auf meinen Gebetstisch. Und als mein Besuch gegangen war, saß ich an meinem Gebetstisch und ich spürte, wie der Heilige Geist sagte zu mir: David, mach das Buch auf. Und da ich versuche, gehorsam zu sein, habe ich auch gemacht und ich fing an zu lesen. Das Buch ist von Johannes Fasius. Ich weiß nicht, ob jemand ihn kennt. Der ist nicht mehr bei uns, der ist mit dem Herrn. Er war sehr, sehr aktiv, besonders in Fürbitte. Und er hat dieses Buch geschrieben. Und Johannes Fasius leidete jahrelang über Burnout. Ist das ein Begriff? Burnout. Der hatte Burnout. Und ich bin bis Seite 22 gekommen und er hat Folgendes zu sagen. Das ist auf Englisch und ich lese das vor, aber auf Deutsch. Ich versuche das zu übersetzen. Und er redete von seinem Burnout und er sagte Folgendes: Ich hatte mehr auf Gott hören müssen. Aber der traurige Tatsache war, ich konnte den Heiligen Geist nicht mehr hören. Ich war so beschäftigt für Gott, dass ich keine Zeit mehr hatte, mit Gott zu sein. Es gibt viele Sachen und viele Sünder, das unser Leben kaputt machen können. Unser Leben als Gottes Diener. Aber das Schlimmste überhaupt ist beschäftigt sein. Und dann machen wir das, was am wichtigsten ist, dass wir still sein und dass wir Gott suchen. Es ist eine Versuchung und sehr, sehr oft es ist ein Zeichen von absolut Unglaube. Und ganz oft diese Entwicklung ist oft durch eine Mischung aus Mangel an Vertrauen in Gott und persönlicher Stolz. Und das ist ein Mann, der leider durch diese Zeit gehen musste, bis er das erkannt hat. Bis er erkannt hat, dass er Gott vernachlässigt hat, weil er einfach zu beschäftigt war. Und ganz oft, wir sind beschäftigt und haben keine Zeit mehr für diese persönliche, was man stille Zeit mit Gott nennt. Und entweder stehen wir kurz davor oder wir sind schon in dieser Burnout-Syndrom. Und wir müssen ein paar Schritte zurückgehen und vielleicht mehr Zeit mit Gott verbringen und weniger Zeit in Gemeindeaktivitäten oder andere Aktivitäten, die uns von Gott wegnehmen. Wir können diese Gemeinde nur dienen, wenn wir Gott dienen. Sonst geht das nicht. Sonst ist das verlorene Zeit. Und wir müssen einfach erkennen, dass die Wahrheit ist in Gott und nicht unbedingt in einer Gemeinde. Eine Gemeinde kann auch sehr betrügerisch sein. Sehr sogar. Was ich sehe und was ich höre, ist nicht unbedingt die Wahrheit. Es kann täuschen. Woher weiß ich, dass es die Wahrheit ist? Ich sehe etwas und ich höre etwas. Aber woher weiß ich, dass das die Wahrheit ist? Ich kann hier sagen, was ich will. Und entweder ich glaube das oder nicht. Ich kann sagen, ich verbringe 3 bis 4 Stunden jeden Tag mit Gott. Und entweder ich glaube das oder ich glaube es nicht. Natürlich, wenn ich 3 bis 4 Stunden verbringe mit Gott, ich sage es auch nicht, weil der Geist verbietet das. Aber ihr versteht, wie ich das meine. Es gibt eine wunderbare Prophetie in Jesaja. Jesaja Kapitel 11. Und ich lese einfach den Schluss davon. Jesaja 11, 2-3. Jahwe zu fürchten ist ihm eine Lust, ihm Jesus. Jahwe zu fürchten ist ihm eine Lust. Er urteilt nicht nach Augenschein, verlässt sich nicht auf das, was er hört. Das war ein Prophetie über Jesus. Und Jesus als Mensch auf Erde war ständig mit seinem Vater. Ständig. Er hat nie geglaubt, das, was er gesehen hat oder was er gehört hat. Er glaubte nur sein Vater. Und das ist unsere einzige Möglichkeit. Nur so können wir dieser Gemeinde dienen und diese Gemeinde stark machen, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und wenn das eine Priorität in mein Leben ist und auch in dein Leben. In Johannes Kapitel 12, Vers 2 lesen wir, sie machten ihm nun dort ein Gastmahl, Jesus, und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. Ich heiße Lazarus. Ich war tot. Und Jesus hat mich auferweckt, mein Leben gerettet. Und ich glaube, es gibt viele, die hier sind heute, die heißen auch Lazarus, egal ob Mann oder Frau. Und Lazarus saß zu Tische mit Jesus. Martha diente, sie liebte ihn auch, aber Lazarus saß in Gemeinschaft mit ihm. Und da sind wir am besten aufgehoben, in Gemeinschaft mit Jesus, ständig mit ihm. Alles, was wir brauchen, kommt von ihm. Und er sehnt sich, uns das zu geben. Und wenn wir das Wunsch haben, dass das Land uns gehört, und das Land ist überall, wo wir sind. Für uns hier ist Bunte Kuh. Aber Pläne allein werden nie das Land für uns einnehmen. Nur wir, die ständig in Gemeinschaft sind mit Gott, dann haben wir eine Chance, das Land einzunehmen und dann etwas zu sagen, dass wir in Joshua 5, Vers 12 lesen, und das Manna hörte auf am folgenden Tag, da sie von der Frucht des Landes aßen. Und es gab für die Kinder kein Manna mehr, sondern in jenem Jahr aßen sie von der Früchten des Landes Kanan. Ich glaube an Gott und ich kann heute und morgen und übermorgen des Rest meines Lebens Manna essen. Es ist mir versprochen. Oder ich kann mich entscheiden, Früchte zu essen in das Land, das mit Milch und Honig fließt. Und ich habe mich schon für Früchte in voller zu essen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Amen.